Es war ein Missionar, der frisch ins Missionsfeld gekommen ist. Wahrscheinlich ist es schon ein paar Jahrzehnte her. Ich vermute, dass es irgendwo in Afrika war. Auf jeden Fall war er zum ersten Mal in dem Dorf, wo er verkündigen sollte, und hatte eine Gruppe von Menschen dort und erzählte ihnen. Er versuchte ihnen, das Evangelium vorzustellen. Und als er von unserem Herrn Jesus Christus erzählte, beschrieb er ihn als einen mitfühlenden, freundlichen, liebevollen und sorgenden Mann, der umherzog und Gutes tat. Und während er so sprach, bemerkte er bei seinen Zuhörern ein vertrautes Lächeln. Manch einer nickte so zustimmend, und er dachte sich, hier war doch noch keiner vor mir, hier war ja noch kein Missionar, was nicken die denn so? Und er fragt, sagt mir, wisst ihr, von wem ich rede? Und dann sagt einer der Dorfbewohner, ja, ich kenne den Mann, der ist hier regelmäßig vorbeigekommen. Wie? Und dann erzählte er von einem Arzt, einem Missionsarzt, der in den vergangenen Jahren häufig da war und in ihr Dorf gekommen ist, das sehr weit abgeschieden war von anderen medizinischen Möglichkeiten und sich um ihre körperlichen Nöte kümmerte. Und das Leben dieses Arztes war offensichtlich Christus so ähnlich, dass die Menschen in seiner Sorge für sie Jesus erkennen konnten, als sie von ihm gehört haben. Er war ein Beispiel für die Nachahmung Christi. Eigentlich haben diese Dorfbewohner ja zwei Predigten gehört. Eine vom Arzt und eine vom Prediger. Die spannende Frage ist, welche Predigt habt sie wohl mehr überzeugt oder mehr angesprochen? Es ist ja nicht die Frage, dass das eine gut und das andere schlecht war. Aber irgendwie hat diese praktische Predigt des Missionsarztes einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen, nicht wahr? Praktische Predigt, praktisch Leben, Leben mit Christus und wie Christus es uns für uns vorgesehen hat. Darüber wollen wir nachdenken, wenn wir weiter uns mit dem Römerbrief beschäftigen. Wir sind inzwischen in Kapitel 13 und es ist ein etwas größerer Abschnitt, aber wir müssen ihn schon komplett lesen, ab Vers 8 bis zum Ende Vers 14. Römer 13, ab Vers 8. Und ich lese ganz klassisch aus der Luther-Übersetzung. Römer 13, ab Vers 8. Seid niemandem etwas schuldig, außer, dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren, und was da sonst ein Gebot ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, und so ist die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, als wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen, so lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tag, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib, nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Meistens, wenn man das so liest, dann liest man nur den ersten Abschnitt oder nur den zweiten. Aber ich finde, die gehören gut zusammen. Aber die Grundlage oder das Wichtige, der Kern, der ist so in diesen ersten zwei, drei Versen vorhanden. Die Erfüllung des Gesetzes ist die Liebe. Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt, sagt Paulus in Vers 8. Und dann werden eben die Gebote erklärt, die eben in der Nächstenliebe enthalten sind. In Vers 10 wiederholt er es noch einmal. Es ist ihm so wichtig, die Erfüllung des Gesetzes ist die Liebe. Eigentlich für die Tragweite dieses Wortes findet Paulus recht wenig Worte. Also ich finde, das ist so, als wenn er der Gemeinde etwas erzählt, was sie eigentlich schon lange kannte. Er erinnert sie nur noch einmal an etwas, was so grundlegend ist und so wichtig, aber was sie auch schon mal gehört haben. Und ich glaube, da sind wir ganz nah dabei. Denn gerade von mir, wurde mir auch schon manches Mal gesagt, wie oft habt ihr schon gehört, dass das Zentrum des christlichen Lebens die Liebe ist, die gelebte Liebe, dass es sich eigentlich immer nur um Liebe dreht. Und manch einer hört das und denkt sich, jo, habe ich schon mal gehört, abgeschaltet. Ich höre was Neues hören, was Spannenderes, was Herausfordernderes. Ganz ehrlich, ich kann euch nichts Spannenderes und Herausfordernderes sagen, als dass nur derjenige, der liebt, tatsächlich den Willen Gottes tut. Das ist so herausfordernd, dass wir tatsächlich damit komplett ausgelastet sind. Denn oftmals wird es zwar gehört, aber leider nur selten umgesetzt. Lieben ist nämlich weit mehr als ein paar Regeln einhalten, die hier beispielhaft genannt werden. Nicht stehlen, nicht Ehe brechen. Das ist alles gut und richtig. Aber lieben, das geht darüber hinaus. Paulus erinnert uns daran, dass wir dem Sinn der Gebote und nicht nur der Form folgen sollen. Dass wir verinnerlichen, verstehen sollen, was es eigentlich bedeutet, in einer wohltuenden, heilsamen Beziehung mit Gott und mit unseren Mitmenschen zu leben. Und das bedeutet, Interesse an dem anderen zu haben, ihn zu suchen, kennenzulernen, Wert zu schätzen. Wenn Paulus sagt, in dem Liebesgebot sind alle Gebote enthalten, dann widerspricht er damit nicht seiner sonstigen Gesetzeslehre. Denn, wenn ihr euch erinnert, er hat ja ziemlich deutlich gesagt, also durch Halten der Gebote wird kein Mensch gerechtfertigt werden. Ja, die erinnern uns nur daran, dass wir sündig sind. Liebesgebot, so wie wir es hier lesen, ist eben nicht ein weiteres Gebot, ein weiteres Gesetz, sondern ist, ja, ich sag mal, der lebendige Ausdruck des Willens Gottes. Und die Liebe ist die Art und Weise des Heiligen Geistes, uns ja, zu Gottes Willen hinzuführen, zu verstehen, zu verinnerlichen, überhaupt umsetzen zu können, was Gott von uns möchte. Es ist jetzt schon ein paar Monate her, aber ich nehme einen kleinen Bezug auf Römer 8. Da ging es um das Gesetz der Sünde und das Gesetz des Geistes. Und letzten Endes knüpft Paulus ein Stück weit daran an und sagt, dass die Gesetzlichkeit, das Gesetz an sich, das ist ein Gesetz, das uns nur die Sündhaftigkeit vor Augen führen kann. Die Liebe ist das Gesetz des Geistes. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes in uns, dass wir verstehen und tun, was Gott möchte. Und derjenige, der uns das wahrhaftig vorgelebt hat, ist Jesus Christus selbst. Derjenige, der sogar seine Verfolger und Feinde geliebt hat. Der ja, Liebe wirklich praktisch hat werden lassen. Und wer liebt, der, ja, der lebt und erlebt letzten Endes die Realität Christi in unserer Welt. Der Missionsarzt aus der Geschichte am Anfang hat diesen Kern des Evangeliums verstanden. Er hat gesagt, ich gehe dorthin und helfe den Menschen. Er hat offensichtlich keine Strukturen, keine Dogmen, irgend so etwas hergestellt oder geplant oder aufgebaut. Aber er hat den Menschen gezeigt, was Liebe ist. Soweit so richtig und ich hoffe auch soweit bekannt. Das Spannende, das Neue ist, dass Paulus das im Zusammenhang mit der Endzeit sagt. Er sagt, wir Christen wissen, was die Stunde geschlagen hat, sagen wir, ne? Er sagt, die Stunde ist da. Und wenn man das so hört, Endzeit, das klingelt ja so manchem Adventisten schon ein bisschen in den Ohren. Da hat man ja gleich so einen ganzen Film, der vor einem so vor den inneren Augen abläuft. Und Paulus ja, regt uns da auch richtig an. Er sagt, Leute, es ist Zeit aufzuwachen. Die Nacht ist vorgerückt. Wir müssen in Aktion treten. Wir müssen rauskommen aus unserem Dornröschenschlaf, sag ich mal mit meinen eigenen Worten. Er sagt, die Rettung ist jetzt näher als zu dem Zeitpunkt, als wir Christus kennengelernt haben. In Klammern, das ist eigentlich ziemlich naheliegend, weil die Zeit schreitet ja voran und irgendwann kommt Christus wieder. Je näher wir dem Ereignis kommen, desto weiter liegt dann unsere Bekehrung zurück. Paulus möchte, indem er uns hier wachrüttelt, nicht in Panik versetzen, sondern er möchte uns bewusst machen, dass wir, solange wir in dieser Welt leben, in der Endzeit leben. Eigentlich schon seitdem Christus in den Himmel aufgefahren ist, ist es irgendwo klar. Aber wenn wir in die Welt schauen, stellen wir fest, so wie es hier zurzeit läuft, so sollte es und so kann es eigentlich auch nicht ewig weitergehen. Und ich glaube, dass dieses Bewusstsein tatsächlich vielen Menschen, vielen Christen in der Kirchengeschichte bewusst war. Und wenn wir die Nachrichten anmachen, dann werden wir damit immer wieder neu konfrontiert. Ja? Corona ist ein Thema, aber wenn ich gerade schaue, du hast es erwähnt, das Thema an der ukrainischen Grenze. Wir merken, dass schon auf einmal wie aus dem Nichts eine neue Kriegsgefahr entsteht. Und wir erinnern uns an diese Worte von Jesus, der sagt, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, ein Volk wird sich gegen das andere erheben. Aber Jesus sagt auch, das ist nicht das Ende. Das Ende kommt nicht durch einen Krieg, sondern das ist die Hoffnung, die Jesus uns gegeben hat, dass er einmal wiederkommen wird. Und genauso möchte ich ein bisschen so unser, ich sag mal, traditionell adventistisches Endzeitfahrplanprogramm in Frage stellen, die alle Sachen zwar gut sind, ne, was fällt einem ein, wenn man an Endzeit denkt, da gibt es die große Trübsal, Verfolgung, da kommt der Antichrist, wir müssen, sollen natürlich die Gebote halten, wir denken an die Übrigen. Aber viele, und das habe ich oftmals gespürt, das kriege ich auch von manchem so zurückgespiegelt, viele haben da so ein sehr negatives Mindset, so ein sehr, sehr ängstlich machendes und kleinmachendes Denken. Jesus sagt diese Dinge nicht, um uns Angst zu machen, sondern er sagt, damit wir Zuversicht haben, dass wir nicht überrascht sind, wenn Dinge passieren, die wir scheinbar nicht kontrollieren, weil er sagt, ich habe diese Welt in der Hand und diese Dinge werden nicht das Ende sein, auch nicht euer Ende. Ich bestimme das. Jesus, nicht Jesus, Timo, ne? Jesus bestimmt das. Paulus sagt, liebt, gerade angesichts dieser Situation. Mein erster Gedanke war beim Stichwort Liebe und Endzeit, die Liebe wird bei vielen erkalten. Matthäus 24, Vers 12. Wieder so ein negativer Gedanke, ne? Man steckt da so drinne. Und diese ganzen modernen Weltuntergangspropheten und Verschwörungstheoretiker, die sehen auch nur Hass und Angst und Gewalt. Jesus sieht das nicht. Jesus sieht Hoffnung und Liebe. Das sind seine Botschaft, seine Methoden, sein Weg, in der Endzeit zu leben. Wir wollen Menschen auf Jesus Christus, gerade in dieser Zeit, wo wir merken, dass so eine gewisse Dringlichkeit besteht, aufmerksam machen, denn es geht immer noch um die Liebe. In Vers 11 sagt er, dies tut das Lieben, von dem wir gerade gelesen haben, diese Liebe als Erfüllung des Gebotes, dies tut, weil die Stunde da ist, weil wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird und dass die Zeit vorgerückt ist. Wenn wir an die Endzeit denken, sagt Paulus, dann denken wir an gelebte Liebe, an ausgeführte, praktische Nächstenliebe und nicht an Panik. Wir wollen Menschen auf Christus aufmerksam machen und in diesem Zusammenhang denken wir an den Missionar, der dort an dieses Dorf gekommen ist und wo jemand mit praktischer Nächstenliebe die Herzen vorbereitet hat. Alles Lehren, alle gute Theologie und alle guten Dinge, die wir so finden können, sind hohl und leer, wenn sie nicht getragen und gefüllt sind mit echtem Interesse an diesen Menschen, mit Fürsorge für die Nöte unserer Mitmenschen und davon getragen wird. Paulus heißt Leben, für Paulus heißt Leben in der Endzeit Leben in der Liebe. Und auch wir sollen und wollen und müssen Botschafter dieser Liebe sein. Ich würde gerne den Fokus ein ganz klein bisschen weitermachen, weil Jesus genau das Gleiche macht. Ich hatte ja gerade einige Sachen schon aus Matthäus 24 so angerissen. Das ist ja das Kapitel, wo Jesus diese Endzeit prophetisch umreißt. Und nachdem er halt diese Dinge beschrieben hat, wo manch einer Sorgen und Ängste hat, kommt er auf den Punkt, wie wir uns denn in dieser Zeit verhalten sollen. Und dazu erzählt er drei Gleichnisse. Und das erste dieser Gleichnisse ist das Gleichnis vom, ja, ich weiß nicht, von dem Knecht und dem ungerechten Knecht. Das lesen wir in Matthäus 24 ab 45. Ich lese einmal nur die Verse vor. Matthäus 24 ab 45. Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über sein Gesinde gesetzt hat, dass er ihnen zur rechten Zeit Speise gebe? Selig ist der Knecht, der sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über all seine Güter setzen. Wenn aber der böse Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, seine Mitknechte zu schlagen und isst und trinkt mit den Betrunkenen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und er wird ihn in Stücke hauen lassen und ihm seinen Platz geben bei den Heuchlern. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Das Gleichnis beschreibt, natürlich gleichnishaft, wie wir leben sollen. Und wenn man das in einem oder mit wenigen Worten zusammenfassen soll, dann sagt er, wir, seine Knechte, haben einen Job in dieser Welt. Wir sollen Speise geben zur rechten Zeit. Wir sollen die Menschen unterstützen, für sie da sein, so wie Jesus für die Menschen da war, als er auf dieser Welt gelebt hat. Das ist unser Programm für die Endzeit. Er wünscht sich, wenn er wiederkommt, dass wir bei der Arbeit sind, dass wir vielleicht so vertieft sind in dem Dienst für ihn und der Nächstenliebe, dass wir von diesen ganzen Panik- oder Schreckensbildern, die es in der Welt gibt, gar nichts mitbekommen, weil wir mit viel Wichtigerem beschäftigt sind, nämlich mit dem Dienst der Liebe. Dies tut, sagt Paulus, ich bin wieder in Kapitel 13, Römer 13, ab Vers 11, dies tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist. Liebt, ja? Weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist näher als die Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Denkt an diesen Knecht, ja? Die Werke der Finsternis, das ist dieser Egoismus. Und die Menschen, die damals lebten, die Römer, die hatten das ja vor Augen. Ich meine, das war damals, das war ja, ja, Nero ist sogar berühmt dafür, dass er, das war damals die Zeit, als er gelebt hat, dass er ja abends sich verkleidet hat und irgendwo Orgien gefeiert hat. Aber das musste gar nicht Nero sein, das war damals üblich, ja, dass die Menschen halt ja, sehr egoistisch in den Tag hineingelebt haben. Und da sagte er, Leute, das ist nicht euer Programm. Euer Programm ist gelebte Nächstenliebe. Dafür seid ihr da, den Menschen Speise zu geben zur rechten Zeit. Und das sagt er in Vers 14, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass er den Begierden verfällt. Zieht den Herrn Jesus Christus an. Das klingt ja ein bisschen merkwürdig, ne? Als wenn man Jesus so überstreifen könnte wie so eine Jacke. Aber es ist ein Bild, das uns häufig in der Bibel begegnet, dass die Gerechtigkeit uns übergestreift wird wie ein Kleid. Und der Theologe und Märtyrer im Dritten Reich, Dietrich Bonhoeffer, hat einmal gesagt, dass es für uns als Christen keine Unmittelbarkeit gibt. Der war auch sehr theologisch, philosophisch unterwegs. Was meint er damit? Er sagt, als Christ gibt es nichts mehr, was mir begegnet, außer durch Christus hindurch. Und ich kann nichts tun, außer durch Christus hindurch. Es bin nicht mehr ich, der dort tut oder dort angesprochen wird, sondern es ist immer Christus, der mich umkleidet hat. Das heißt, wir sind eingeladen und aufgefordert, mit den Menschen so umzugehen, wie Jesus mit ihnen umgegangen ist. Das ist das Programm für die Endzeit. Und das heißt praktische Hilfe. Jesus ging hin und heilte die Kranken, wo er sie traf. Und dieser Missionar damals, dieser Missionsarzt, der tat genau das Gleiche. Jesus ging zu den Traurigen und Verzweifelten und sprach ihnen Mut zu und versprach ihnen Vergebung zu. Jesus hat die Menschen nicht beurteilt nach ihrem sozialen Stand oder nach ihrem, ich sag mal, im Ansehen in der Gemeinde, in der Synagoge. Nein, er war gerade dafür bekannt, dass er sich mit den Leuten zusammengesetzt hat, die die anderen nicht mal mit der Kneifzange anfassen wollten. Das ist gelebte Liebe, für den anderen Dasein. Kennt ihr noch diese Comics, würde ich fast sagen, so gab es so Aufkleber und so, was Liebe ist, Punkt, Punkt, Punkt. Dann gab es so kleine Figürchen und die haben dann immer so ganz lustige Sachen gehabt. Ja, wir hatten ja nun gerade den Valentinstag am 14. Liebe ist, was ich, ihr rote Rosen am Abend mitzubringen. Bei mir waren es dann weiße Tulpen, aber immerhin. Und so könnte man sagen, Liebe ist und Liebe ist nicht. Liebe ist eben nicht, so egoistisch in den Tag hineinzuleben. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, steht im Jesaja. Oder es ist ja egal, wie ich mit dir umgehe, kann dich auch schlecht behandeln, Jesus vergibt mir ja doch meine Schuld. Das ist nicht Liebe. Liebe ist auch nicht, Menschen mit der Wahrheit zu erschlagen oder zwangs zu beglücken. Auch wenn das im guten Glauben passiert und mit guten Büchern, tue ich damit nichts Gutes. Oder jemandem ein schlechtes Gewissen zu machen oder Druck auszuüben. Jetzt lass dich aber mal taufen. Das ist nicht Liebe. Denn hinter diesen Dingen steckt meistens ein verborgener, mehr oder weniger offensichtlicher oder verborgener Egoismus. Ich tue das gar nicht für dich, sondern ich tue das für mich. Ich beruhige mein schlechtes Gewissen, weil ich ja missionieren muss. Und dann bam. Oder ich bediene einfach nur meine Gelüste. Liebe heißt, wie Jesus den anderen anzuschauen. Liebe ist das Wohl und die Würde des anderen im Blick behalten, hinzuschauen, ohne das eigene Wohl aus dem Blick zu verlieren. Liebe ist, am anderen wirklich interessiert zu sein, auch an seiner Meinung, gerade auch an der Meinung, die nicht die meine ist. Liebe besteht nicht darin, dass ich sage, ich bin so schlau und du bist so doof und ich erzähle dir mal jetzt, wie es richtig ist. Denn diese Haltung wird immer durchkommen. Die wird der andere spüren. Und dann nimmt er gar nichts von uns an. Aber wenn er spürt, dass er mir wichtig ist oder sie. Und dass ich entdecken möchte, wie er die Welt sieht. Und dass ich so gerne mit dem auch teilen möchte, wie ich die Welt sehe. Dann ist das eine ganz andere Basis. Und das geht eben nicht in Distanz, sondern dazu muss ich Gemeinschaft mit den Menschen haben. Auch mit den Menschen, die eben nicht jeden Sabbat hier am Vormittag sitzen. Denn wie sollen sie denn sonst von mir geliebt werden, wenn ich sie nicht sehe und nicht da bin? Jesus hatte Gemeinschaft und Jesus wurde dafür scharf angegangen, wurde verleumdet. Er ist ein Fresser und Weinsäufer, wurde über Jesus gesagt, über Jesus. Weil er die Nähe zu den Menschen gesucht hat, die damals nicht gut angesehen waren. Liebe ist, selbstlos zu helfen, mit dem, was Gott dir an Möglichkeiten gegeben hat. Du musst nicht die ganze Welt retten und ich persönlich wäre als Missionsarzt vollkommen unterqualifiziert. Da würde ich niemandem was Gutes tun. Aber jeder von uns hat etwas und kann etwas, was dem anderen helfen kann. Und wo er spürt, dass er oder sie mir wichtig ist, spüren sie ein kleines bisschen von dem, was Jesus für sie vorbereitet hat. Das Gebot der Liebe zu leben ist nicht nur immer richtig, es ist Gottes Gebot an uns, besonders in der Endzeit. Also besonders auch jetzt. Und nichts bezeugt mehr, dass Jesus Christus in uns lebt, als gelebte Liebe. Und ohne gelebte Liebe ist alles Christliche, was wir meinen zu tun, unglaubwürdig und leer. Schließen möchte ich mit den Worten von Jesus aus Johannes 13, Vers 35, einer meiner Lieblingstexte und dringend zum Auswendiglernen empfohlen. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander.